D-Radio Wissen. Update.
Trotz eines hohen Risikos bemüht sich Raif Badawi als Blogger, das freie Denken zu fördern.
EU-Parlamentspräsident Martin Schulz hat heute mit diesen Worten den saudischen Blogger Raif Badawi mit dem Sacharow-Preis für Meinungsfreiheit ausgezeichnet.
Er hat nichts wahrgenommen als sein Recht auf freie Meinungsäußerung. Und er hat damit eine Lücke gefüllt, eine Lücke in einem Land, in dem es durch das Fehlen einer freien Presse ein Vakuum gibt für die freie Meinungsäußerung.
Wir beschäftigen uns in diesem Update mit der Auszeichnung für Badawi und auch mit dem zwiespältigen Umgang vieler westlicher Staaten mit Saudi-Arabien. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Raif Badawi sitzt in seinem Land seit 3,5 Jahren im Gefängnis. Letztes Jahr wurde er unter anderem zu 1000 Stockhieben verurteilt. Die ersten 50 davon hat er hinter sich. Vor 10 Jahren hat er ein liberales Blog gegründet, als Plattform für einen Meinungsaustausch zu Themen wie Religion und Staat. Und das sehen die Richter als Beleidigung des Islam. Weil Badawi selbst nicht dabei sein konnte, hat seine Frau Ensaf Haider den Preis für ihn entgegengenommen. Sie lebt mit den 3 Kindern im Exil in Kanada.
Welches Verbrechen hat mein Mann eigentlich begangen? Er hat nichts anderes getan, als seine Meinung zu äußern. Leider in einem Land, in dem nur eine Meinung erlaubt ist.
Laut Amnesty International sind alleine dieses Jahr schon mehr als 150 Menschen in Saudi-Arabien hingerichtet worden. Die höchste Zahl seit 20 Jahren. Auch Badawi sollte eigentlich hingerichtet werden. Dieses Urteil wurde aber aufgehoben. Parlamentspräsident Schulz hat bei der Preisverleihung nicht nur gefordert, dass Badawi freigelassen wird.
Wir fordern die saudischen Behörden jetzt nachdrücklich auf, die systematische Unterdrückung von friedlichen Meinungsäußerungen zu beenden und den zahlreichen internationalen Verpflichtungen, die das Land ratifiziert hat, endlich nachzukommen. So zum Beispiel das Übereinkommen gegen Folter, das Übereinkommen über die Rechte von Kindern und das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung von Frauen.
Solche Forderungen nützen wenig, meint Gerhard Fulda im Deutschlandfunk. Er war lange deutscher Botschafter in arabischen Ländern.
Der Versuch in Saudi-Arabien zu predigen, indem wir sagen, ihr müsst doch aber, wird nur mit Schulterzucken beantwortet, sodass wir da eigentlich keine Chance haben.
Und für die EU ist Saudi-Arabien ein wichtiger Partner. Viele EU-Staaten haben gute Beziehungen zu dem Land, schließen Wirtschaftsverträge und exportieren Waffen, obwohl sie wissen, dass dort die Menschenrechte verletzt werden. Fulda kritisiert das als ambivalent und er stuft Saudi-Arabien ideologisch ähnlich ein wie die Terrormiliz IS.
Es hat in den Ergebnissen Wirkungen, die wir als fast terroristisch ansehen. Es ist eine autokratische, mit unseren Werten unvereinbare Grundordnung, die aber nun mal leider von dem Grundsatz der Staatensouveränität gedeckt ist. Und deshalb haben wir faktisch relativ wenig Einfluss.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Die Verleihung des Sacharow-Preises an den saudischen Blogger Raif Badawi wird im Netz eher wenig diskutiert. Fast alle, die zu dem Thema kommentieren, kritisieren, dass europäische Länder inklusive Deutschland Waffen an Saudi-Arabien liefern. Turbo Topico twittert, der Sacharow-Preis wäre noch viel schöner, wenn die EU ihre diplomatischen Beziehungen zu Saudi-Arabien aufgeben würde und ihre Waffenlieferungen stoppen würde. So sieht es auch Murat Tebatebay. Raif Badawi erhält Sacharow-Preis des EU-Parlaments. EU-Staaten schicken Waffen nach Saudi-Arabien, um Badawi im Gefängnis zu bewachen. Hä? Bei süddeutsche.de schreibt Makaniel, jahrelang hat man international die Saudis hofiert. Wirtschaft und Diplomaten haben sich eingeschleimt in der Hoffnung auf die Petrodollars. Dies hat die Radikalen in Saudi-Arabien gestärkt. Die internationale Hofierung ging so weit, dass die Saudis fast alle UN-Panel, bei denen es um Menschenrechte geht, dominieren und dadurch in der arabischen Welt jeden humanitären Fortschritt blockieren können. Es ist Zeit, dass die internationale Gemeinschaft zeigt, dass Menschenrechte auch in Saudi-Arabien unteilbar sind.
Was sonst noch wichtig war?
Das ist für Europa und damit auch für Deutschland sogar ein großer Fortschritt.
Der Datenschutz soll in der gesamten EU einheitlich geregelt werden. Darauf hat sich die EU-Kommission geeinigt und Bundesjustizminister Heiko Maas ist zufrieden mit dem Kompromiss. Kunden sollen in Zukunft mehr Kontrolle über ihre eigenen Daten im Netz bekommen, wenn sie surfen, online shoppen oder in sozialen Netzwerken unterwegs sind. Zum Beispiel sollen sie eindeutiger zustimmen müssen bei der Frage, was mit ihren Daten im Internet geschieht. Für Unternehmen bedeutet die neue Regel, wenn sie in Europa tätig sind, müssen sie sich an die Vorschriften halten, auch wenn ihr Hauptsitz woanders ist.
Also ein Unternehmen kann seinen Firmensitz nicht mehr nach Dublin verlegen, weil dort am wenigsten Datenschutz vorhanden ist. Es gilt das Recht des Landes, in dem eine digitale Leistung angeboten wird. Also selbst wenn man seine Server auf die Fidschi-Insel stellt, nutzt das niemandem mehr etwas.
In Dublin sitzt die Europazentrale von Facebook. In den neuen Regeln geht es auch um das sogenannte Recht auf Vergessen. Also um die Frage, was mit Informationen passiert, die über einen selber im Internet stehen. User können verlangen, dass persönliche Daten ganz aus dem Netz verschwinden. Falls sich Firmen wie Google oder Facebook nicht an die neuen Regeln halten, drohen hohe Strafen. In Kraft treten soll die neue Datenschutzrichtlinie 2018. EU-Parlament und Rat müssen noch über den Kompromiss abstimmen. Es ist aber unwahrscheinlich, dass sich dadurch noch was an dem Paket ändert. Letzte Woche hat im Münchner NSU-Prozess die Hauptangeklagte Beate Zschäpe ausgesagt. Jetzt hat auch der ehemalige NPD-Funktionär Ralf Wohlleben sein Schweigen gebrochen. Er gilt als Hintermann der Terrorzelle und hat heute eine Erklärung vorgelesen. Die Details hat unser Korrespondent Johannes Mayer.
Wohlleben ist der Beihilfe zum Mord angeklagt. Er soll die Beschaffung jener Cesca-Pistole veranlasst haben, mit der 9 von 10 Morden begangen wurden, die dem NSU zur Last gelegt werden. Das bestreitet Wohlleben in seiner Erklärung und damit auch den Vorwurf der Beihilfe zum Mord. Er habe stets Gewaltanwendung abgelehnt und erst recht die Begehung von Morden. Grundsätzlich wolle er in der Gerichtsverhandlung nur über Dinge sprechen, an die er sich auch erinnere.
Die Hauptangeklagte Zschäpe hatte letzte Woche ausgesagt, allerdings nicht selbst. Ihr Anwalt hat eine Erklärung verlesen. Zschäpe hat bestritten, an den Morden beteiligt gewesen zu sein.
Fahrzeuge haben nicht nur auf der Prüfrolle zu funktionieren, sondern auch auf der Straße.
Das fordert Jürgen Resch, der Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. Offenbar ist das aber nicht der Fall, und zwar nicht nur bei VW. Die Deutsche Umwelthilfe hat Tests der Fachhochschule Bern veröffentlicht. Ihr Ergebnis: stark erhöhte Stickoxidwerte nicht nur bei getesteten VW-Modellen, sondern auch bei BMW und Mercedes. Beide Autohersteller weisen die Vorwürfe zurück und sagen, Manipulationen habe es nicht gegeben. In der VW-Abgasaffäre kann die große Rückrufaktion starten. Nach Angaben von VW hat das Kraftfahrtbundesamt die Umrüstungsvorschläge des Unternehmens akzeptiert. Ab Ende Januar müssten dann in Deutschland gut 2,4 Millionen Autos in die Werkstatt. Und die Ermittlungen gegen VW sind jetzt noch ausgeweitet worden. Die EU-Anti-Betrugsbehörde untersucht nach Informationen der Süddeutschen Zeitung, ob VW Kredite zweckentfremdet hat, die eigentlich gegeben wurden, um umweltfreundliche Motoren zu entwickeln.
Was noch wichtig wird:
die Staats- und Regierungschefs der EU beraten ab morgen in Brüssel über ihre gemeinsame Flüchtlingspolitik. Schon heute hat Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer Regierungserklärung ihre Position nochmal klargemacht und eine europäische Lösung gefordert.
Keinem Land in Europa wird es alleine gelingen, sich dauerhaft erfolgreich im globalen Wettbewerb zu behaupten. Keinem Land wird es alleine gelingen, den internationalen Terrorismus zu besiegen oder etwa den Klimawandel aufzuhalten. Keinem Land wird es alleine gelingen, die Folgen von weltweiter Flucht und Vertreibung zu bewältigen und ihre Ursachen zu beseitigen.
In Brüssel geht es ab morgen zum Beispiel darum, wie die Außengrenzen besser gesichert werden sollen. Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, dafür der europäischen Grenzschutzagentur Frontex mehr Befugnisse zu geben, sodass europäische Grenzschützer auch dann zum Einsatz kommen dürfen, wenn ein Mitgliedsland dagegen ist. Merkel hat die Pläne heute als Schritt in die richtige Richtung bezeichnet. Und auch eine Mehrheit der Abgeordneten im Europaparlament hat sich dafür ausgesprochen.
Und sonst in der Welt?
Die israelische Regierung setzt Soldaten unter Druck, die kritisch über Armeeeinsätze berichten. Der Bildungsminister hat ihnen verboten, israelische Schulen zu besuchen. Die Soldaten und Reservisten in der Organisation Breaking the Silence erzählten dort von ihren Erlebnissen in den Palästinensergebieten während des Krieges im Gazastreifen und aus dem Westjordanland, das von Israel besetzt ist. Bildungsminister Naftali Bennett von der rechten Siedlerpartei sieht in den Berichten Lügen, die israelische Soldaten als Kriegsverbrecher darstellen. Er nannte die Soldatenorganisation eine Gruppe, die in der Welt herumstreife und Geschichten über die Armee erfinde. Auch der Verteidigungsminister Israels hatte diese Woche schon gegen Breaking the Silence ausgeholt. Soldaten und Reservisten, die mitmachen, dürfen praktisch nicht mehr bei der Armee arbeiten. Eine rechtsextreme Gruppe geht noch weiter. Sie hat ein Video ins Netz gestellt, in dem führende Mitglieder der Soldatenorganisation als Helfer von Terroristen dargestellt werden. Frauen in Japan dürfen weiter nicht heißen, wie sie wollen. Vor dem obersten Gericht des Landes ist eine Klage von 5 Frauen gescheitert, die nach ihrer Hochzeit ihren Mädchennamen behalten wollten. Sie hatten sich gegen ein Gesetz aus dem 19. Jahrhundert gewehrt. Das schreibt zwar nicht vor, dass der Name des Mannes automatisch der Familienname wird, allerdings müssen sich die Paare für einen Namen entscheiden. Das ist in Japan fast immer der des Mannes, weil die Gesellschaft weiter männerdominiert ist. In der Praxis sind damit wohl viele Frauen gezwungen, ihren Namen abzulegen. Viele Frauen in Japan befürchten dadurch unter anderem Nachteile im Beruf. Manche benutzen ihren Mädchennamen deshalb auf der Arbeit weiter, auch wenn sie nach ihrer Hochzeit anders heißen. Andere Paare in Japan registrieren ihre Hochzeit nicht wegen des Namensproblems. Der US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump ist gegen Mexikaner, gegen Muslime und er ist gegen Windräder. Diesen Kampf hat er in Schottland jetzt allerdings verloren. Das höchste Gericht Großbritanniens hat in einem Streit gegen Donald Trump entschieden. Der hatte gegen Pläne für einen Offshore-Windpark vor Schottlands Küste bei Aberdeen geklagt. Der Grund? Die Windräder würden die Sicht von einem seiner Golfplätze zerstören. Vorher hatten schon zwei schottische Gerichte gegen Trump entschieden. Schottland und Donald Trump kommen schon länger nicht mehr so gut klar. Die schottische Regierung hat ihm schon den Status als Wirtschaftsbotschafter entzogen. Außerdem hat ihm die Uni in Aberdeen die Ehrendoktorwürde wieder abgenommen.
Wissensnachrichten.
Womit läuft unser Navi? Klar, mit GPS. Wenn wir Satellitennavigation meinen, dann sagen wir GPS, aber das ist ja nur ein System, das aus den USA kommt. Europa arbeitet schon lange an einer eigenen Variante, aber nicht immer mit viel Erfolg. Sophie Stiegler aus unseren Wissensnachrichten. Morgen soll es aber wieder vorangehen, zwei neue Galileo-Satelliten starten.
Genau, das sind dann Nummer 11 und Nummer 12. Wenn dann alles klappt, umkreisen die beiden in Zukunft die Erde und fügen sich ein in die Galileo-Flotte. So 10 Satelliten aus dieser Baureihe sind schon im Orbit, allerdings ist einer kaputt und zwei nicht da, wo sie hin sollen.
Das klingt jetzt schon mal nicht wirklich nach einer Erfolgsstory, aber es gab tatsächlich noch mehr Pleiten.
Ja, das Projekt fing schon gar nicht gut an. Also erstmal konnten sich die EU-Länder nicht einigen, wo die Satelliten gebaut werden sollten und in welchem Land die Bodenstationen sein sollten. Keine Einigkeit in der EU kommt uns vielleicht ein bisschen bekannt vor. Dann waren eigentlich auch private Unternehmen mit im Boot, mit denen gab es aber auch Krach, sodass die EU komplett übernommen hat schließlich. Und eigentlich hieß es ursprünglich mal, 2008 soll das System laufen. Dann wurde der Termin aber immer weiter nach hinten verschoben. Dieses Jahr, muss man aber sagen, lief es bisher eigentlich ziemlich gut. Also wenn morgen alles klappt, dann hat man 6 Satelliten erfolgreich in den Orbit gebracht.
Und wie lange wird es dann noch dauern, bis Galileo einsatzbereit ist?
Also geplant ist jetzt, dass es 2020 komplett ist und läuft. Dafür müssten dann 30 Satelliten oben sein. Also bis GPS richtige Konkurrenz aus Europa bekommt, wird es eben noch dauern.
Und jetzt tauchen wir ein in die Tiefsee. Riesentintenfische, die bis zu 13 Meter lang werden. Fische, die ihre eigene Lampe immer dabei haben. Vulkane, an denen es vor Lebewesen nur so wimmelt. Solche Sachen gibt es da tatsächlich. Leider wissen wir unglaublich wenig über unsere Meere. Die könnten genauso gut ein anderer Planet sein. Das bleibt aber hoffentlich nicht so.
Ja, das will eine Stiftung mit einem neuen Preis erreichen. Der kommt aus der Reihe der X-Prizes. Die sollen eine Forschungsrichtung pushen. Also zum Beispiel Raumfahrt oder Genetik gab es in der Vergangenheit. Und jetzt ist eben die Tiefseeforschung dran. Der Preis geht an den besten Roboter, der den Meeresboden kartiert und gute Fotos von da unten macht. Und für die Top 10 Modelle gibt es dann insgesamt 6 Millionen Dollar, gesponsert von Shell.
Und warum jetzt gerade die Tiefsee?
Ja, es ist eben ein Teil unserer Erde, der noch super wenig erforscht ist. Man sagt, wir kennen gerade mal 5% der Ozeane. Also die genaue Zahl kann man kritisieren, aber klar ist, wir wissen wirklich unglaublich wenig. Also die große Mehrheit der Meerestiere und Pflanzen ist wahrscheinlich noch unbekannt. Und tatsächlich haben wir bessere Landkarten vom Mars als von unseren Ozeanen.
Warum ist das denn so? Warum werden unsere Meere so wenig erforscht?
Das ist kompliziert und teuer. Also man kommt nur mit Robotern hin, die müssen viel aushalten, hohen Druck und fieses Salzwasser zum Beispiel. Und man kommt eben nicht überall so leicht hin. Der Meeresboden ist unglaublich zerklüftet mit den höchsten Bergen der Welt und entsprechend tiefen Tälern. So ein Spezialroboter für die Tiefsee kostet locker 1 Million. Der Gewinner des X-Prizes, der soll da eben nicht nur toller sein, der Roboter, sondern auch billiger. Und der Hintergedanke ist auch, dass je mehr wir über die Ozeane wissen, desto mehr verstehen wir, warum wir sie eigentlich schützen müssen.
Und jetzt geht's wieder zurück in den Weltraum, zumindest so halb. Alle reden über Star Wars und wir jetzt auch.
Ja, es geht um eine Möglichkeit, wie man genau das vermeiden kann eigentlich, dass man mitbekommt, wenn alle über Star Wars reden. Ein Freund von mir hat schon auf Facebook angekündigt, er guckt die nächsten Tage nicht mehr in seine Timeline, weil er Angst vor Spoilern hat.
Das ist radikal.
Ja, kann man so sagen. Aber Gefahren lauern auch woanders im Netz. Zumindest da hilft jetzt ein Plugin für einen Browser, für den Chrome-Browser, der vor Spoilern schützen soll. ForceBlock heißt der, ist ganz süß, und checkt Webseiten auf Star Wars-Inhalt und wenn er was findet, dann wird eine große Warnung eingeblendet und der Bildschirm wird dunkel. Und dann kann man eben selbst entscheiden, ob man weiter surft oder die Seite zumacht. Das funktioniert übrigens auch für Leute, die das ganze Star Wars-Gefasel total nervt.
Und an dieser Stelle dann nochmal Sorry für diesen Star Wars Content, den wir gerade abgeliefert haben. Und Dankeschön an Sophie.
Wetter.
Es regnet weiter. Im Westen Deutschlands lässt es allerdings ein bisschen nach. Im Osten wird es auch weniger. Auch die Nacht ist mild mit Tiefstwerten zwischen 10 und 3 Grad. Morgen gibt es einen weiteren Tag Schmuddelwetter bei Frühlingstemperaturen. Bis 17 Grad können es in einigen Regionen werden. Der Westen und der Südwesten Deutschlands haben am Nachmittag Chancen auf Sonne.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf deradiowissen.de.